Textgrundlage ist natürlich heute auch die Bibel, aber daraus gehend unser Leitbild, an dem ich mich heute erstmal in der Predigt orientieren möchte. Und ich schlage einfach mal vor, dass wir das Leitbild, was ihr alle als Postkarte eigentlich bekommen haben müsstet, dass wir das mal zusammen lesen. Und ich denke, vielleicht so für die Durchblutung ist es gut, wenn wir dazu ruhig mal aufstehen. Und gemeinsam sprechen wir. Wir sind Gemeinde Jesu. Ihm folgen wir und bringen ihn den Menschen in Wort und Tat nahe. Wir sind eine einladende Gemeinde. Wir heißen alle Menschen, die zu uns kommen, willkommen. Wir sind offen für Vielfalt. Wir sind eine lebendige, begeisterungsfähige Gemeinde. Wir lieben Gemeinschaft, das Miteinander von jung bis alt. Wir lieben und achten einander, wir tragen einander und beten miteinander. Wir bauen Gemeinde mit der Vielfalt unserer Begabungen. Wir gehen barmherzig mit Fehlern und Versagen um. Wir schaffen Orte, an denen Menschen Gott begegnen und im Glauben wachsen können. Wir feiern Gottesdienste, die Menschen inspirieren, Christen zu werden und als Christen zu leben. Wir fördern die Gemeinschaft durch vielfältige Aktivitäten. Wir bauen liebevolle Beziehungen auf und pflegen sie. Unsere Gemeinde ist ein Ort der Gnade. Und dürft ihr wieder Platz nehmen. Wir sind Gemeinde Jesu, so fängt unser Leitbild an. Und wir haben uns da am Apostel Paulus von ihm inspirieren lassen und orientiert. Die meisten seiner Briefe fängt er an, indem er erstmal seine Identität klärt. Wer ist er? Das haben wir gedacht, das ist auch gut für uns. Wenn man nicht weiß, wer man ist, wenn man nicht um seine Identität weiß, dann geht man nach links und rechts und oben und unten, ist im Grunde genommen einfach nicht verankert. Und das Tolle ist, wenn wir an das Thema Identität denken, ist es nichts, was wir durch unser Tun und Machen, durch unser Denken, unsere Lehre, unsere Ausrichtung, unser Gebäude uns geben können. Es ist nichts, was wir uns machen, sondern es ist etwas, was von Gott her uns zugesprochen ist. Diese Gemeinde, überhaupt Kirche weltweit, existiert nur, weil Jesus sie zugesprochen hat, weil Jesus gesprochen hat. Im Johannesevangelium, da startet das Ganze so, Johannes sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Mit dem Wort ist Jesus gemeint. Schon am Anfang, als die Welt geschaffen wurde, hat Jesus mit Gott gesprochen. Es werde Licht und es ward Licht. Das kennt ihr wahrscheinlich. Und als Jesus dann auf die Welt kommt und er sagt zu einem Sturm, sei still, da tut der Sturm das, was Jesus sagt. Werde gesund und ein Mensch wird gesund. Jesus schafft durch seine Worte Leben. Er schafft durch seine Worte Vergebung. Er schafft durch seine Worte, dass du mit Gott okay bist. Es gibt nichts Stärkeres als auf dieser Welt als seine Worte. Unsere Worte sind damit nicht zu vergleichen, aber Jesu Worte, das, was er sagt, geschieht. Und er wird Fleisch, er wird ein Leib und ein Leib in seiner Gemeinde weltweit. Und Gemeinde ist nichts anderes als eine Schöpfung von dem, das Jesus spricht. Gesprochen hat, heute noch spricht und wir glauben, dass er auch morgen weiter sprechen wird. Darum sind wir hier, weil wir glauben, dass Jesus spricht. Das ist die Kraft von Gemeinde, das ist das, was eigentlich Gemeinde im Kern ausmacht. Damit ist auch klar, wem diese Gemeinde gehört. Sie gehört Jesus. Das ist vielleicht selbstverständlich, könnte man denken. Aber als diese Kirche gebaut wurde, da war klar, dass diese Gemeinde dem Kaiser gehört. Der Kaiser war der höchste Herr der Kirche und er hatte Macht über Kirche. Er konnte sagen, wo es längst geht. Und wir beschäftigen uns im Nachgang dieses 4. Novembers, dieses Gottesdienstes hier mit geplatzten Träumen zum Matrosenaufstand in einer kleinen Arbeitsgruppe. Und das ist mir jetzt nochmal so deutlich geworden. Diese Kirche wurde damals 1907 gebaut, um die Kampfmoral letztlich auch der deutschen Marine, des deutschen Volkes aufrechtzuerhalten. Dafür gab es die Militärseelsorge. Gott sei Dank ist das heute nicht mehr so, das Ziel der Militärseelsorge, aber damals diente sie dem, was der Kaiser wollte. Das mag man mögen oder nicht, das ist heute anders. Wir sind Gemeinde von Jesus, wir dienen Jesus und nicht einem Kaiser, wir dienen auch nicht irgendwelchen politischen Ideologien, hoffe ich zumindest, oder das ist zumindest unser Maßstab. Nicht einem Menschen zu dienen oder menschlichen Ideen, sondern Jesus selber. Das macht frei. Das macht frei, weil wir nicht Menschen gefallen müssen und ihnen nicht gehorchen müssen. Das macht uns natürlich auch unbequem und wir müssen immer wieder fragen, was Jesus denn will. Aber wir sind Gemeinde Jesu. Von ihm kriegen wir auch das, wozu wir da sind. Das ist dann der nächste Satz in unserem Leitbild. Ihm folgen wir und bringen ihn den Menschen in Wort und Tat nahe. Nicht wir denken uns aus, wozu wir als Gemeinde da sind, was wir irgendwie besonders nett finden oder so, sondern das hat der Schöpfer uns schon gesagt, nämlich ihn Menschen zu bezeugen in Wort und in Tat. In der Apostelgeschichte 1, Vers 8, da sagt Jesus, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa, in Samarien, bis sogar nach Kiel hin, Ende dieser Erde. Wer soll denn zeugen? Wer soll denn davon erzählen von Jesus? Das können doch nur die, die ihn erfahren haben. Und das ist der Auftrag, in Wort und in Tat. Augustinus sagt mal, notfalls müssen wir auch Worte dafür nehmen. Eigentlich tun wir das durch unsere Taten. Notfalls dann auch mal in Worten. Nicht unsere Wahl, sondern Jesus hat schon seinen Kurs gesetzt, wozu Gemeinde da ist. Als nächstes kommen wir dazu, wir sind eine einladende Gemeinde. Das heißt, wir rechnen damit, dass wir mehr werden. Das darf sein. Deswegen haben wir hier diese Petruskirche am Ende nach langen Prozessen und so dann auch gedacht, es wäre gut für unsere Gemeinde, diese Räume hier in Beschlag zu nehmen. Wir schaffen Platz. Das Café Dreimaster hat sozusagen eine untere Überschrift. Wir sind einladende Gemeinde. Wir betreiben dieses Café nicht, damit wir irgendwie möglichst viel Geld oder so gewinnen, sondern damit deutlich ist, du bist eingeladen in diese Kirche, in unsere Gemeinde. Es gibt ein Gastfreundschaftsteam, die haben heute schon wieder richtig losgelegt. Die haben gekocht, die haben Kaffee gemacht und das Sonntag für Sonntag. Und unter diesem Gastfreundschaftsteam steht, wir sind eine einladende Gemeinde. Wir freuen uns über Gäste. Wir freuen uns, wenn Leute kommen. Wir haben ein Begrüßungsteam, was gerade dazu da ist, das deutlich zu machen. Das ist aber auch herausfordernd. Eine einladende Gemeinde zu sein, hat auch einen Preis. Muss ich euch jetzt mal sagen. Zum Beispiel, es könnte unübersichtlicher werden. Es könnte der Fall eintreten, dass du nicht mehr alle in der Gemeinde kennst. Hätten wir eine kleine Gemeinde, könnte man das noch schaffen, alle in der Gemeinde zu kennen. Und vielleicht hat man so abgespeichert, dann fühle ich mich zu Hause, wenn ich alle kenne. Also ich kenne bei Weitem nicht alle aus der Gemeinde und ich bin immerhin hauptamtlich hier, also ich mache nichts anderes den ganzen Tag lang, aber ich kenne nicht alle. Das ist der Preis, den man zahlen muss. Wenn das damit verbunden ist, dass ich mich zu Hause fühle, nur dann, wenn ich alle kenne, muss ich ein Opfer bringen. Muss ich mich von diesem Ideal, von diesem Wunsch verabschieden. Oder sagen, wir sind keine einladende Gemeinde. Sobald hier 50 Leute drin sind, machen wir zu. Ne, dann, so, das kann man vielleicht noch so ein bisschen übersehen. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen diesen Preis zahlen, an unserem Herzen zu arbeiten, auch den Preis zu zahlen, dass ich als Einzelner weniger Gewicht habe. Wenn du in einer Gemeinde von 30 Leuten bist und sagst, die Musik gefällt mir nicht, Wenn ihr die weiterspielt, trete ich aus. Könnte das sein, dass du gehört wirst? Wenn das bei uns passiert, ja, natürlich versuchen wir das alles zu vereinen. Ich werde da noch zu kommen, aber du hast weniger Macht als Einzelner. Das muss man auch mal so sehen. Und wenn du schon immer hier warst, hast du natürlich diese Entthronung des älteren Geschwisters. Wenn neue Leute dazukommen, wie das eben auch in einer Familie ist, du wirst ein Stück entthront. Du bist zwar einer von den Ersten hier eigentlich gewesen, gefühlt, aber es kommen jetzt immer wieder neue Leute nach. Und dann kann man irgendwie so abweisend sein. Und dann kann man hoffen, dass das nicht passiert, weil man will nicht entthront werden. Und das kann man die anderen auch spüren lassen. Aber wir haben uns dafür entschieden, zu versuchen, einladend zu sein. Das zu akzeptieren, dass wir unsere Entthronung erleben, dass neue Leute kommen, dass Neues entsteht, die neue Ideen bringen. Und das wollen wir versuchen, in unserem Herzen diesen Preis zu bezahlen. Wir heißen alle Menschen willkommen, heißt es als Nächstes. Auch ein Thema, was unser Herz angeht. Denn was ist denn in unserem Herzen? Oft haben wir so die Tendenz, es gibt richtige Menschen und es gibt falsche Menschen. Es gibt richtige Christen, die das Richtige glauben, und es gibt Christen, die das Falsche glauben. Es gibt Gemeinden, die das Richtige glauben, und es gibt Gemeinden, die das Falsche glauben. Ich habe eine super Position dann. Ich bin der Richter und kann richten, was richtig und falsch ist. Verführerisch. Aber das macht kalt, das macht distanziert, das macht unattraktiv und arrogant. Wir heißen alle Menschen willkommen, heißt, wir heißen alle Menschen willkommen. Nicht die Richtigen und die Falschen, ja, die lassen wir spüren, dass sie hier eigentlich falsch sind. Sondern alle Menschen, das ist schon herausfordernd. Wie mag das gewesen sein bei den Jüngern, als sie diesen Zöllner auf einmal neu bei sich in der Gemeinschaft hatten, diesen echt miesen, schmierigen Matthäus, der seinen Zoll verlassen hat und dann von Jesus gerufen wurde. Wir heißen alle Menschen willkommen. Es hat sie gekostet, auch einen Matthäus zu akzeptieren, weil er so anders war. Aber sie haben verstanden, er ist nicht richtig oder falsch, er ist anders. Und das bringt seine Chancen, es bringt seine Herausforderungen und das hält uns wach in unserem Herzen. Ich habe mal von einer Gemeinde aus Essen gehört, die haben so einen Gottesdienst veranstaltet, da sollte so ein Anspiel passieren und so ein Punker sollte dann reinkommen. Also früher gab es so Punker, das waren so Leute, die relativ dreckig angezogen waren. Heute gibt es die, glaube ich, fast nicht mehr. Und das sollte so ein Anspiel sein. Und dann sollte der von draußen reinkommen und dann in diesem Anspiel hier eben spielen. Er hatte aber ein Problem. Es gab das Begrüßungsteam dieser Gemeinde. Und die haben gesagt, nee, du nicht. Du kommst hier nicht rein. Das Anspiel konnte nicht passieren, weil der Punker nicht rein konnte. Wie ist das bei uns? Okay, ja, Leute riechen vielleicht anders, Leute sind vielleicht aus einem anderen Milieu, anders gebildet, eine andere politische Partei, andere Ansichten zu Sexualität, das mag alles sein, oder Familie. Aber Leute, wir heißen alle willkommen. Warum? Weil er alle willkommen heißt. Das ist nicht deine Gemeinde, das ist nicht meine Gemeinde, sondern das ist Jesu Gemeinde. Und er war mit den Zöllnern, den Prostituierten, mit den Schriftgelehrten, mit den ganz normalen Fischern. Er war mit allen unterwegs. Wer sind wir, dass wir sagen, wer hier zugehören darf und wer hier nicht zugehören darf? Ich muss es nochmal erzählen, es wird jetzt zu lang, aber fällt mir so spontan ein, aber das so ein Witz, also dass ein Schwarzer in Amerika versucht, in eine Gemeinde reinzukommen, und in eine weiße Gemeinde, er kommt aber nicht rein, am Ende muss er mal draußen bleiben und er stirbt. Dann kommt er in den Himmel und dann trifft er Jesus. Und Jesus sagt, hey, was ist los? Ich habe immer versucht, in die Gemeinde reinzukommen, ich habe es nicht geschafft. Sagt Jesus zu ihm, du, ich auch die ganze Zeit, aber ich habe auch keinen Platz gefunden. Wir heißen alle Menschen willkommen, das ist herausfordernd, das kostet uns alles. Wirklich alles, aber es ist es wert, weil wir nicht die Chefs sind hier über diese Gemeinde. Wir sind offen für Vielfalt. Auch das hat einen Preis, Vielfalt. Denn das Gefühl von Sicherheit kommt bei uns Menschen ja auf, wenn wir alle auf einer Linie sind. Wenn wir alle irgendwie einheitlich sind, dann fühlen wir uns sicher. Also heute 13.30 Uhr werde ich dieses Gefühl haben im Block J, im Holsteinstadion. Da sind wir alle auf einer Linie. alle ein Ziel, alle gleich angezogen. Super. Wir sind offen für Vielfalt. Unsere Einheit besteht nicht darin, dass wir alle das Gleiche anhaben oder den gleichen Musikstil lieben oder aus dem gleichen Milieu kommen, sondern die Einheit besteht darin, dass wir alle den gleichen Herrn haben. Aber darunter ist die Mode oder die politische Ausrichtung sehr unterschiedlich. Das ist aber herausfordernd, denn jede Gruppe hat ja auch Bedürfnisse. Die einen lieben diese Musik, die anderen diese Musik. Wie kann das denn zusammengehen? Wenn wir Vielfalt wollen, dann opfern wir ein Stück weit unser Ideal, unser 100% Stilpunkt, zum Beispiel im Thema Musik. Im Galaterbrief schreibt Paulus etwas darüber, wie unterschiedlich Christen so sein können und was sie eint. Paulus sagt: Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Er ist der, der Vielfalt zusammenbindet. Und es kostet. Aber es ist das, wie der Herzschlag von Jesus ist. Weiter geht es damit, dass wir sagen, wir sind eine lebendige und begeisterungsfähige Gemeinde. Der Preis für Lebendigkeit, ihr merkt das, ich habe immer einen Preis. Für alles, jeden Wert, den wir wollen in dieser Gemeinde, müssen wir bereit sein, auch einen Preis zu zahlen. Wenn wir wollen, dass wir lebendig sind, dann nutzen wir die Bänke ab. Ich glaube, die nächste Renovierung wird viel schneller sein, weil wir so viele hier sind, als wenn hier drei Leute sitzen würden. Wenn wir alles schonen würden, unsere Gemeindehäuser, sind wir lebendig, kostet das mehr, als wir einnehmen durch unsere Kirchensteuer. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Wollen wir eine lebendige Gemeinde sein, dann kostet uns das auch Finanzen. Wir sind eine begeisterungsfähige Gemeinde. In 14 Tagen kommt eine Frau, die möchte gerne mal so eine Reportage hier machen über unsere Gemeinde. Und sie hat gesagt, die ist ja besonders und so. Mein Mann war letzten Sonntag hier und die Gemeinde hat geklatscht. Ich dachte so, ja, was ist jetzt das Besondere? Die Gemeinde hat geklatscht. Also Günther hat so ein Regal unten gebaut und alle haben spontan geklatscht. Also das habe ich jetzt hier nicht initiiert, sondern es war so eine Dankbarkeit, glaube ich, aus der Gemeinde raus. Julia hat 2 Jahre lang im Kirchengemeinderat alles gegeben, was sie konnte. Applaus. Wir finden das vielleicht normal, ich finde das normal, aber nee. Es gibt so einen Verdacht. Wenn Kirche begeisterungsfähig ist, ist irgendwas faul. Dann könnte leicht eine Gehirnwäsche vielleicht irgendwie stattfinden, aber wenn Lieder fröhlich gesungen werden oder laut gesungen werden, dann ist das vielleicht suspekt. Wir haben irgendwie in Deutschland sowas eingebaut, so ein Freudekiller für Kirchengemeinden. Und das ist nicht unser Herr. Das ist nicht die Ideologie, der wir gehören, sondern wir gehören Jesus. Und in Philipper 4, Vers 4 sagt Paulus: Weil ihr diesen Jesus habt, weil ihr ihn habt, darum freut euch in ihm alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Und im Psalm 145, da heißt es: Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Wir dürfen uns freuen, wir dürfen dankbar sein, wir dürfen hier singen. Singen, das stärkt das Freudezentrum. Dinge in unserem Gehirn. Wir sind auch nicht irgendwie Pharisäer oder irgendwie falsch oder so, wenn du hier ankommst. Du bist nur mittelmäßig gut drauf und dann singst du Lobe den Herrn. Dann könnte man ja sagen, na, dann bin ich ja ein Heuchler oder eine Heuchlerin, wenn ich das tue. Nein, ich tue hier einfach mal, also ich versuche, meine Seele in Gottes Gegenwart zu erheben. Das ist eher eine Disziplin, eine geistliche Disziplin, ein spiritueller Weg. Über die Gefühle, die du hast, hinaus, dich auf Jesus hin auszurichten. Meine Frau hat mir das mal so erzählt, wir haben letztens mal in so einer Gruppe warmen Rücken gemacht, also ihr kennt das vielleicht, einfach mal ein paar positive Eigenschaften über den anderen sagen, hat sie gesagt. Und ich sagte dann, du, komischerweise danach, die nächsten Tage, wow, wir schwebten alle so ein bisschen auf einer Wolke. Sie sagte, ja, da gibt es so ein Freudezentrum bei dir da oben und wenn du nur das Negative sagst, dann bleibt das kalt. Wenn du aber Positives sagst, dann tut das gut. Und ja, begeisterungsfähig ist nicht suspekt, sondern das gehört dazu. Meine Güte, wir haben doch die beste Botschaft, die es gibt. Wir lieben das Miteinander von jung bis alt. Wir lieben Gemeinschaft und das Miteinander von jung bis alt. Auch das hat einen Preis, Kinderlieder. Ich finde das super, dass wir hier Kinderlieder im Gottesdienst haben. Ich weiß von anderen, die finden das richtig bekloppt. Also ich habe auch schon mal so Kommentare gekriegt, also die ganz albernen Kinderlieder bitte nicht. Und ich habe das verstanden, weil das irgendwie schwierig ist, vielleicht so albern zu sein. Ich finde, das ist kein Gegensatz, albern zu sein und geistlich. Aber für andere ist das vielleicht doch eher ein bisschen schwierig. Wir haben jetzt versucht, so Kinderlieder zu haben, wo man auch gut mitgehen kann und wo man mitmachen kann. Ich finde das total super. Der größte Kritiker von diesen Kinderliedern, der steht heute meistens da hinten und freut sich und singt selber mit. Und da ist was passiert. Miteinander von Jung und Alt. Diese Krabbelecke da hinten, könnte man ja auch sagen, oh, die nerven doch eigentlich. Ne? Warum ist dieser Teppich da hinten ausgerollt? Oh, wäre doch toll, diese Gemeinde ohne Kinder. Dann hätten wir es hier sauber und ordentlich und leise. Nein, Jung und Alt gehören zusammen. Oder diese Alten, die ihre Gewohnheiten haben und die sie lieben und auch auf Kirche hin so Bilder haben. Auch das könnte man sagen, das nervt eigentlich. Das ist gut, das Denken flexibel zu halten. Wir könnten eine Gemeinde sein, die sich zielgerichtet auf eine Altersklasse fokussiert. Mittlerweile in Deutschland gibt es da so einen Trend. Einfach, im Grunde hängt es an der Musik, glaube ich, im Wesentlichen. Und wir haben aber irgendwie diesen Weg nicht gewählt, sondern wir haben bewusst gesagt, wir lieben das Miteinander von Jung und Alt. Darum verzichten wir auch. Den Preis, den wir zahlen, ist, dass hier nicht immer 100% meine Musik gespielt wird. Aber dadurch gibt es Alt und Jung in der Gemeinde. Wir haben jetzt gerade was total Starkes am Laufen, was in den nächsten Monaten hier geboren wird. Eine Gruppe von Menschen, die weise sind, lebenserfahren, die bereit sind, Jüngere zu begleiten. Die sich anbieten werden für Gespräche, für Mentoring, Coaching oder auch Seelsorge. Und die sagen, ich würde mich bereit erklären, einen jüngeren Menschen zu begleiten für eine Phase. Finde ich stark. Das ist etwas, was wir dadurch aber auch haben. Und das ist etwas Wunderbares. Ich weiß noch einmal, die Techniker da oben, die versuchen alles, damit auch alte Leute oder Leute, die schwerer hören, dass sie das auch gut hören. Und sie geben ihr Bestes, sie machen das ja unbezahlt. Und ich weiß noch, eine Situation kam mal so ein älterer Mann auf sie zu und hat sie ausgeschimpft und der war so richtig sauer, weil er eben doch merkt, sein Gehör und so, das ist nicht mehr. Und dann hat er hier nicht so gut gehört und dann hat er alles auf diese Techniker ausgegossen und die haben mir leid getan. Und weil sie eigentlich das versuchen, dass auch ältere Leute hier so gut wie möglich hören. Wir haben eine gute Anlage gekauft, auch deswegen. Es kostet, es fordert heraus, aber es ist das, glaube ich auch, was wir auch sehen vom Biblischen her, was Gott sich eigentlich so ausgedacht hat. Wir lieben und achten einander. Achten einander. Das soll ein sicherer Ort sein. Ein Ort, wo auf dich geachtet wirst, wo du weißt, du wirst hier nicht ausgelacht. Wo du weißt, du wirst hier nicht moralisch belehrt. Du musst dich nicht schlecht fühlen. Wir versuchen das zumindest. Wenn das in den Predigten, wenn wir da mal falsche Worte benutzen, sagt uns das bitte, wenn das irgendwo die Achtung missachtet eines Menschen, die Würde eines Menschen. Wir versuchen, das ist unser Leitbild, das ist unser Ziel, dass jeder Mensch, egal was er mit sich hierher bringt, welche Verletzungen oder welche Vorgeschichten er mit sich bringt, was er für Gefühle in sich hat, sich nicht irgendwie in seiner Würde gekränkt fühlt. Hier in den Predigten, überhaupt im Leben der Gemeinde. Wir versuchen nicht übergriffig zu sein, in das Leben von Menschen einzudringen. Wir versuchen, dass verletzte Menschen sich hier sicher fühlen, kommen können und wissen können, hier bin ich sicher, hier bin ich geachtet. Und dann heißt es, wir tragen einander und beten miteinander. In Galater 6, Vers 2 sagt Jesus, einer trage die Last des anderen, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, manchmal auch ertragen. Wir beten miteinander. Vorgestern schreibt mir eine Frau eine Mail und sagt, ich bräuchte Gebet. Ich bin in einer Situation in meinem Leben, ich mache mir so meine Gedanken, aber ich brauche mal einfach Leute, die für mich beten. Und das hat nicht lange gedauert. Wir hatten eine Handvoll Leute zusammen, die sich hier getroffen hat gestern, gebetet hat für diese Frau. Ich habe gehört, das war sehr schön und finde ich stark. Wir beten miteinander. Ja, das tun wir. Das ist Spiritualität, die Frage danach. Wir versuchen das zu leben. Und wir deuten das nicht als ein Zeichen von Schwäche, dass wir beten. Das ist nicht, weil wir Betschwestern und Betbrüder hier sind und nicht selber irgendwie unser Leben in die Hand nehmen können, sondern weil wir gesehen haben, das ist nochmal das Meer. Das ist eigentlich unsere eigentliche Verbindung, die uns stark machen kann. Wir bauen Gemeinde mit der Vielfalt unserer Begabungen. Im ersten Petrusbrief, da heißt es, dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Ein jeder oder natürlich eine jede. Wir versuchen nicht zu gucken, ist es jetzt eine Frau, ein Mann, der hier eine Begabung hat. Wir haben nun mal jetzt zwei Pastoren, die, deswegen haben wir eher Männer, die jetzt hier predigen, aber das ist nicht irgendwie absichtlich. Am 31.03. wird zum Beispiel Alisa predigen, hier freuen wir uns schon drauf und wollen wir ein bisschen mehr eben von Frauen auch das Evangelium ausgelegt bekommen, das ist gut. Was Gott dir gegeben hat, ist für deine Schwester, deinen Bruder wichtig. Und Gott hat deiner Schwester, deinem Bruder auch etwas gegeben, was für dich wichtig ist. Und hier in der Gemeinde versuchen wir, die Möglichkeit zu geben, dass der Austausch stattfinden kann, dass ich das aufbauen kann. Der nächste Vers hier, und dazu singen wir jetzt ein Lied und die Band kann gerne schon mal nach vorne kommen. Der nächste Vers heißt, wir gehen barmherzig mit Fehlern und Versagen um. Dazu singen wir ein Lied. Ich würde vorschlagen, dass wir ruhig mal aufstehen dazu, denn die Predigt ist doch recht lang und das tut uns, glaube ich, ganz gut.
Thank you.
Paulus im Galaterbrief, 6. Kapitel, er sagt zu Fehlern und Vergehen, Sünde im Kreis der Geschwister, der Gemeinde, da sagt er: Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Mit welchem Geist? Mit sanftmütigem Geist, also nicht richtenden und hämischem Geist und arroganten Geist, sondern sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst, dass du nicht fällst, also wie wir das in dem Lied eben gesungen haben. Fehler und Versagen, wenn ich einen Betrieb hätte und Fehler und Versagen passieren, dann gibt es so eine Grenze, glaube ich, bis dann irgendwann die Existenz gefährdet ist des Betriebs. Wie viel Fehler, wie viel Versagen kann so ein Betrieb ab? Und dann muss man irgendwann diese Grenze ziehen und da muss man dann irgendwann sagen, so, das passt jetzt nicht mehr. In Gemeinde tun Fehler und Versagen auch weh. Sünden zerstören Dinge, Beziehungen, und das ist nie ohne irgendeine Konsequenz und die immer bitter ist. Gar keine Frage. Das reden wir hier nicht klein. Aber die Existenz unseres Betriebes hier, unserer Gemeinde, ist nie gefährdet durch Fehler und Versagen, weil wir Jesus gehören, weil er der Chef dieses Betriebs ist und weil er Gnade und Vergebung ohne Ende für alle und für alles hier hat. Es ändert nie unsere Identität. Es ändert nie das, was wir sind, weil wir die verlorenen Kinder sein dürfen in diesem Gleichnis, was Jesus erzählt, die wieder nach Hause kommen können zu ihrem Vater. Darum versuchen wir, Fehler und Versagen damit barmherzig umzugehen. Mit einem sanftmütigen Geist darauf aufmerksam zu machen, natürlich. Keiner soll ja irgendwo auf seinen Irrwegen weitergehen, ohne dass er das irgendwie auch mal gespiegelt bekommt. Aber es geht hier nicht um besser oder schlechter, richtig oder falsch, sondern den Weg wiederzufinden. Und da versuchen wir, mit Fehlern barmherzig umzugehen. Zum Schluss dann, wir schaffen Orte, an denen Menschen Gott begegnen und im Glauben wachsen können. Das sind zum Beispiel Glaubenskurse oder Seminare oder Hauskreise, Kleingruppen. Das ist sozusagen der Ort der Gnade, was am Ende unseres Leitbilds steht, in Kleinformat, da wo ich das lernen und umsetzen kann. Wir feiern Gottesdienste, die Menschen inspirieren, Christen zu werden und als Christen zu leben. Wir glauben, dass man nicht automatisch Christ ist, auch nicht, wenn man getauft ist, sondern dass Christsein eine Beziehungssache ist zwischen Jesus und dir. Und eine Beziehung braucht immer irgendwie auch einen Anfang, einen ersten Schritt, ein erstes Ja. Gottes Ja, Jesu Ja, das ist klar, das steht. Aber wie ist das mit dir? Wie stehst du zu dieser Beziehung, zu diesem Ja, was Gott dir gibt? Darum versuchen wir zu helfen, zu einem Ja auch zu finden und dann auch dieses Ja, diese Beziehung mit Jesus zu leben. Wir fördern die Gemeinschaft durch vielfältige Aktivitäten. Wir bauen liebevolle Beziehungen auf und pflegen sie. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir hätten hier jetzt auch schreiben können, wir fördern die Lehre durch vielfältige Aktivitäten. Wir versuchen, möglichst viele Lehrveranstaltungen in unserer Gemeinde zu initiieren. Lehre ist gut und wir versuchen das ja auch in Seminaren immer wieder, Bibelkreisen, wo Lehre zugänglich ist. Weil wir haben gemerkt, Gemeinschaft ist noch wichtiger. Denn du kannst 24 Stunden, 7 Tage die Woche Podcasts, Predigten, Lehre, Bibelauslegung hast du zugänglich. Du hast christliche Musik 24 Stunden, 7 zugänglich. Was du aber nicht zugänglich hast, ist Gemeinschaft. Von Mensch zu Mensch. Ich meine Gabe, mein Gegenüber seine oder ihre Gabe. Ich meine Schwierigkeiten, meine Ecken, der andere seine Ecken. Und dann miteinander Wege des Friedens zu finden. Darum glauben wir, dass Gemeinschaft so entscheidend ist. Gemeinschaft, um das, was wir lernen, das wir hören von Jesus, umzusetzen, aufzubauen. Alleine zu beten, das braucht hohe Disziplin. Aber wenn andere beten und du dazukommst, ist es vielleicht leichter, den inneren Schweinehund oder, wie Paulus es sagt, das Gute, was ich will, aber das Böse, was ich tue, zu überwinden. Und zum Schluss, Unsere Gemeinde ist ein Ort der Gnade. 31.10.2017, 500 Jahre Reformation. Den Tag haben wir gefeiert. Du bist willkommen in einer Gemeinde, in der jeden Tag Reformation ist. Ort der Gnade, Rechtfertigung jeden Tag für dich und für mich. Amen.